Als ich nach Deutschland kam, landete ich automatisch in Neukölln. Da habe ich das Essen, den ich kenne, die Leute, die meine Sprache sprachen, und lebte physisch in Deutschland, aber emotional eigentlich in einer ganz Parallelgesellschaft.
Der Mann, den Sie eben gehört haben, ist einer, der als Psychologe in den Medien immer wieder auftaucht und als Experte herangezogen wird. Ahmad Mansur. Zuletzt wurde er zum Beispiel viel über die psychologischen Hintergründe der schrecklichen Messerattacke in Würzburg befragt. Als arabischer Israeli mit deutschem Pass bringt Mansur einen ganz besonderen kulturellen Hintergrund mit und damit auch einen ganz besonderen Blick auf uns, die Deutschen, und unser Land. Deswegen haben die Kollegen aus dem Feuilleton Mansur in ihre Serie Was ist Deutsch eingeladen, die auch bei uns hier im Podcast stattfindet. Zuletzt gab es hier in der Reihe zum Beispiel Interviews mit dem Sportarzt Müller Wohlfahrt oder der Spitzenköchin Sarah Wiener. Auch da lohnt es sich, im Anschluss gleich mal reinzuhören, falls Sie noch nicht haben. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit der Folge, heute am Dienstag, den 20. Juli. Schön, dass Sie dabei sind.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Bei mir in der Leitung ist jetzt der Kollege, der Ahmad Mansur interviewt hat, nämlich Simon Strauß vom Feuilleton. Hallo.
Grüß dich, Marie.
Warum habt ihr euch denn diesen Interviewgast ausgesucht für die Serie Was ist Deutsch?
Also Mansur ist einfach eine hochgradig interessante Figur bei dem Gespräch über Deutschland. Er ist sozusagen faktisch erst seit ein paar Jahren, seit 2017, deutscher Staatsbürger, aber verkörpert, so würde ich sagen, einer der Stimmen, die ganz, ganz viel über deutsche Werte in einer Art und Weise sprechen, die man vielleicht robust nennen könnte, und hat mit seiner ganzen Vergangenheit natürlich auch eine ganz besondere Berechtigung, über deutsche Fragen zu sprechen. Er ist arabischer Israeli und ist seit ein paar Jahren erst in Deutschland, hat sich aber in dieser Zeit intensiv mit der Beziehung zwischen Deutschland und dem Islam und den islamischen Verbänden beschäftigt.
Würdest du sagen, dass er als jemand, der noch nicht so lange Deutscher auch selber ist, einen ganz besonderen Blick auch auf Deutschland hat?
Ja, absolut. Er hat eben einen weniger vorsichtigen, weniger zurückhaltenden Blick. Er spricht eigentlich über Deutschland ohne die angezogene Handbremse, die wir jetzt so da haben, wenn wir über das Land und die Probleme sprechen. Nicht? Also das sagt er auch selber in dem Interview. Er hat eben einen anderen Blick auf das Land, weil er aus seinen Erfahrungen heraus, die noch relativ frisch sind, was es bedeutet, hier anzukommen, was Integration bedeutet, wenn man die Sprache nicht kann, wenn man kulturelle Unterschiede spürt, was das alles bedeutet. Und er kommt eben, das macht das Gespräch auch so brisant natürlich mit ihm, er kommt nicht zu dem Schluss, den man jetzt erwarten könnte, nämlich zu sagen, es ist alles ganz furchtbar in diesem Land und es ist so schwierig für Hierherkommende, sondern er sagt im Gegenteil, es gibt eine Bringschuld von jemandem, der hierherkommt, die Sprache zu lernen, sich kulturell auch anzugleichen. Er vermeidet zwar den Begriff der Assimilation, aber trotzdem sind das natürlich ziemlich eben robuste Haltungen, die er da verkündet.
Ihr habt euch ja in einem Studentenwohnheim getroffen. Was hat es mit dieser Location auf sich?
Ja, das hat mich auch überrascht. Als wir sagen ja unseren Gästen immer, sie sollen einen emblematischen Ort auswählen, der für sie, für Deutschland steht, für ihre eigene persönlichen Blick auf Deutschland. Ja. Und als er dann dieses Studentenwohnheim nannte, da habe ich mich erst gewundert. Aber als wir dann da saßen, relativ unidyllischer Ort, mitten an der Autobahn in Berlin, da kam er wirklich ins Erzählen, was dieses Studentenwohnheim in seiner persönlichen Biografie bedeutet hat. Er kam nach Deutschland, wie er sagte, eben noch sehr stark unter dem Einfluss eines islamistischen Gelehrten, dem er dort in seiner Heimat mehr oder weniger auf den Leim gegangen war, und kam nach Deutschland mit allen möglichen sozusagen Vorurteilen auch. Und die, so beschreibt er das, haben sich in diesem Studentenwohnheim eigentlich innerhalb eines halben Jahres irgendwie ins Gegenteil umgedreht. Und er hat ganz, ganz viel über dieses Land, wie er sagte, bei abendlichen Zusammensein mit den Studenten dort gelernt und ist diesem Ort sehr, sehr dankbar. Und deswegen hat das eine besondere Bewandtnis mit ihm.
Das Schöne an eurer Serie ist ja auch, dass ihr immer eine ganz große Bandbreite von Themen abdeckt in den Gesprächen. Auf welche anderen Themenkomplexe dürfen wir uns denn noch freuen in dem Interview?
Genau, also es geht natürlich schon viel um das Verhältnis von Deutschland und dem Islam, von Politik und Religion, sage ich mal. Aber er redet schon auch ganz viel über die Frage, was er zum Beispiel seiner Tochter mitgeben will jetzt, in was für einem Land sie aufwachsen soll. Und da berühren wir auch ganz, ganz andere Fragen noch. Aber in vieler Hinsicht ist es natürlich ein politisches Gespräch, was dann sozusagen erst relativ zum Ende, wo er dann über seine FC Bayern München Liebe spricht und über seinen Lieblingsfernort im Schwarzwald und so, da wird es dann etwas bunter.
Klingt super spannend. Ich freue mich sehr auf das Interview. Vielen Dank, Simon, für das Gespräch.
Danke.
Herr Mansour, wunderbar, dass wir uns hier treffen können heute. Freue ich mich sehr.
Danke für die Einladung.
Sie sind Israeli, arabischer Israeli, geboren in Tira als Sohn eben ihrer arabischer Israelis. Ihre Eltern waren nicht praktizierende Muslime. Sie selbst aber während der Schulzeit, ich rekapituliere es mal ganz kurz, damit wir ein bisschen einen Hintergrund haben, sind in die Nähe gekommen des fundamentalistischen Islam und haben sich, so schildern Sie das immer wieder, dann praktisch selbst befreit durch das Studium in Tel Aviv der Psychologie. Und dort haben sie dann studiert und sind nach einem Anschlag sozusagen erschüttert von dieser Gewalterfahrung dann nach Deutschland gekommen. Und 2004 und 2005 dann hier eben ihr Studium begonnen. Wir reden gleich über den Ort, in dem wir hier sind. Das hat natürlich mit ihrem Studium zu tun. Waren dann Gruppenleiter des Berliner Projekts Heroes, das sich aktiv gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre wendet und dann auch relativ schnell schon ab 2012 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, häufig kritisiert und gleichzeitig eines der wichtigen Organe des deutsch-islamischen Austausches. Weitere Initiativen, Hayat, Radikalisierungsprävention, schlossen sich dann an, wissenschaftliche Arbeiten, die immer wieder auch kamen. Und dann seit 2017 sind sie Geschäftsführer ihrer eigenen Initiative, der Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, deren Projekte da vor allem aus dem Bayerischen Integrationsministerium gefördert werden, was ja ganz interessant ist. Und das ist natürlich jetzt nicht das Wichtigste, aber eine der wichtigen Fakten, sie sind seit 2017 deutscher Staatsbürger. Wir sprechen heute über Ihr Bild auf dieses Land, über Ihre Vorstellungen, was dieses Land ausmacht, woher es kommt, wohin es geht. Aber bevor wir diese große Frage behandeln, erzählen Sie uns kurz, wo wir hier sind. Warum ist dieser Ort für Sie so entscheidend?
Das ist Dauerwaldweg 1. So habe ich das auch gespeichert damals im Studentenwohnheim. Und als ich nach Deutschland kam, landete ich automatisch in Neukölln. Da habe ich das Essen, den ich kenne, die Leute, die meine Sprache sprachen und lebte physisch in Deutschland, aber emotional eigentlich in einer ganz Parallelgesellschaft mit Deutschland oder mit Deutscher gar nichts zu tun und habe auch so langsam auch eine gewisse Vorurteile gegenüber die Deutsche. Ich würde heute sogar sagen, eine gewisse Verachtung gegenüber dieser Gesellschaft, weil ich immer wieder unbewusst sehr gerne diesen emotionalen Zugang zu dieser Gesellschaft suchte. Und es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt in der Sprachschule, weil es sind meistens ja Leute, die von außerhalb kommen oder erstmal die Sprache lernen, also Ausländer. Es hat nicht im Studium geklappt, weil meine Sprachkenntnisse sehr niedrig waren am Anfang und alle mit sich selber beschäftigen waren im Psychologiestudium an der Humboldt-Universität. Und irgendwann habe ich vor einer Entscheidung gestanden, entweder verlasse ich dieses Land, weil die macht mich nicht glücklich und ich schaffe es nicht, den Zugang zu finden. Oder ich suche mir jetzt wirklich einen Zugang zu dieser Gesellschaft. Und ich wusste damals schon, dass über Wohnen die besten Möglichkeiten besteht, wenn man miteinander lebt, wenn man miteinander den Alltag gestaltet. Hab dann WG gefunden, was auch nicht gut funktioniert, weil es auch in Berlin sehr beliebt ist. Und auf jeder WG gibt es irgendwie 10 Bewerber mindestens. Und man sucht das, was man kennt. Und ich war natürlich anders, unsicher. Die Sprache ist nicht so perfekt. Und meine kulturelle, aber auch traditionelle Hintergrund, die strahlen ja. Und die strahlen nicht bei allen Menschen auf eine oder schaffen nicht bei allen Menschen Zuneigung, sondern halt manchmal ein bisschen Angst oder Distanz. Und dann fand ich dieses Studentenwohnheim Anfang 2006. Und was ich hier wunderschön fand, ist die Tatsache, dass alle gleich waren. Alle haben die gleichen Zimmer, alle haben 14 Quadratmeter, alle haben die gleichen Möbel. Wir teilten Bad und Küche gemeinsam mit allen. Also jeder Haus hatte, glaube ich, 13, 14 Zimmer und alle kochen zusammen, essen zusammen, machen Party zusammen. Und das war mein Zugang zu dieser Gesellschaft. Hier habe ich diese Gesellschaft kennengelernt, hier habe ich meine Vorurteile abgebaut. Hier habe ich Freunde gefunden, mit denen ich bis heute im Kontakt bin. Hier habe ich eine gewisse Entspannung erlebt bei der Integration. Ich habe das Gefühl, endlich angekommen zu sein.
Was waren das für Vorurteile, die Sie hatten gegenüber Deutschland, gegenüber den Deutschen?
Oh, viele. Automaten, emotionlos, Leute, die ihre Arbeit heiliger finden als alles andere. Ich komme von einer ganz anderen Betrachtungsweise auf Arbeit, auf Familie zum Beispiel, also diese Alleinsein. Ich glaube, ich habe hier jemanden getroffen, der war jetzt nicht so im Reinen mit seiner Familie und ich war mit ihm alleine über Weihnachten. Also alle sind irgendwo zu ihren Familien gegangen und der hat mich fasziniert, diese Person, der bereit ist, alleine zu sein, statt so einen wichtigen Feiertag mit seiner Familie zu feiern. Das hat natürlich auch eine gewisse Vorurteile bestätigt, dass die Deutschen streiten, wenn sie nicht zufrieden mit den Geschenken. Diese Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit auch innerhalb der Ehe hat mich komplett irritiert, dass man verheiratet sein kann, aber getrennte Kontos führt, dass man irgendwie seine Eltern oder Großeltern nicht so respektiert, dass man bereit auch Opfer zu bringen, sie zu pflegen. Was nicht stimmt, das sind die Vorurteile, die ich damals gehabt habe, dass man nicht so dieses Familienzusammenhalt hat. Und das sind alle Vorurteile, man muss es sagen, das ist nicht keine Realität. Hier habe ich eigentlich eine Vielfalt an Deutschsein erlebt, von bayerisch bis berlinerisch. Also es ist Berlin, es ist die Studentenstadt, Studentenwohnheim. Und durch diese Vielfalt und viele Begegnungen konnte ich dann wieder, wie damals in Tel Aviv, haben Sie am Anfang erzählt, meine Vorurteile abbauen.
Was waren für Sie die größten Herausforderungen, dann diesem Land sozusagen wirklich näher zu kommen? Die Sprache, ganz klar, haben Sie gesagt. Aber wenn man jetzt nochmal an die kulturellen Ebene denkt, also Ihr Familienbild mussten Sie relativ umändern. Sie mussten eine andere Vorstellung entwickeln hier. Was war das? Können Sie das noch erinnern? Was war das Schwerste am Kennenlernen, wenn man so will?
Also wir reden ja von Freundschaft und Freundschaften haben auch eine gläsende Decke. Das bedeutet, man trifft sich hier, man tauscht sich aus, aber irgendwann geht jeder zu seiner Familie, irgendwann geht jeder zu seinem Zimmer. Und dieser Zugang in den Familien, das hat mir Angst gemacht und ich habe es nicht geschafft. Das heißt, ich habe nicht geschafft, wirklich Freundschaften so zu gründen, so zu haben, dass ich auch in den Familien reingehe, die Älteren kennenlernen, sind ja Studenten. Das ist nicht die Spiegelbild der Gesellschaft, sondern nur ein Teil davon. Und das hat wirklich ganz lange gedauert. Ich glaube, mein erster Besuch war dann mit meiner zukünftigen Frau bei ihrer Familie am Weihnachten, was ja mit unfassbarer Angst und Erwartungen verbunden war, weil ich wusste nicht, was auf mich wartet. Meine Informationen habe ich von Filmen und Serien geholt und wie gesagt von Vorurteilen. Ich wusste nicht, wie eine deutsche Familie ihren Alltag gestaltet, was richtig und was falsch, was akzeptabel, was nicht akzeptabel ist. Und das war Learning by Doing. Also ich habe, glaube ich, mein Schwiegervater über mehrere Tage wirklich herausgefordert mit meinem Benehmen und Verhalten.
Wie war das mit der Religion, als Sie hierher kamen? Hatten Sie da schon ganz den islamischen Mansur abgelegt oder wie war das da für Sie?
Also ich würde heute sagen, ich kam sehr aufgeklärt und areligiös. Also ja, natürlich war ich ein bisschen gläubig, Muslim war es mir wichtig, aber spielte überhaupt keine Rolle. Aber es ist interessant, es hat nicht mal 2 Wochen gedauert, bis ich dann am Freitag in einem Moschee hier in Berlin landete. Nicht, weil ich den Religion gesucht habe, sondern weil ich etwas Bekanntes gesucht habe. Ich war absolut überfordert mit der Situation. Ich fühlte mich hilflos, als wie ein Kind, Also ich bin mit 28 gekommen, ja. Gearbeitet, Geld verdient, Wohlstand erreicht und auf einmal bin ich hier angewiesen auf Menschen, die mir helfen, den Alltag zu gestalten, ja, ein Bankkonto zu öffnen, überhaupt von A nach B zu kommen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel haben mich überfordert. Ich erinnere mich an die ersten Tage, ich gucke auf diese Mappe von Berlin, S-Bahn und U-Bahn und weiß ich nicht, wie ich von A nach B komme. Und diese Hilflosigkeit hat mich dazu gebracht, wieder religiöser zu sein. Mhm. Das war aber eine kleine Phase. Mhm. Also ich habe mehrere Monate gemacht. Es war auch gut, auch diese deutsche Islam kennenzulernen. Ich war in An-Nur-Moschee, einer der salafistischen Moscheen in Berlin. Nicht, weil ich das gesucht habe, sondern weil sie Arabisch gesprochen haben. Und meine Freunde, die ich kennengelernt habe, haben mich dahin gebracht. Aber ein Jahr später war das kein Thema mehr, weil ich endlich irgendwie, vor allem mit der Zulassung an der Universität, ein Erfolgserlebnis bekommen habe, der mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat.
Sie haben jetzt erwähnt, und das ist ja dann für Ihre spätere Arbeit auch ganz wichtig gewesen, diese eigenen Integrationserfahrungen, die zu machen. Deswegen sind Sie ja, glaube ich, auch für viele junge Einwanderer eine Figur, die ihnen helfen kann, weil sie eben bei ihnen das sehen, was sie selber noch vor sich haben, wenn man so will. Und deswegen ist natürlich schon noch mal spezifischer die Frage, wo haben Sie persönlich erlebt, dass Integration in dieses Land funktioniert? Sie haben jetzt die Universität erwähnt, Sie haben die Moschee erwähnt, auch Sport, war das ein Thema? Zum Beispiel sagt man immer, dass Sport etwas Integrierendes ist. So ein Studentenwohnheim kann es sein, aber Sie haben auch die Grenzen aufgezeichnet. Also was sind die Orte, wo Integration funktioniert?
Also wo es nicht funktioniert, ist Moscheen, weil Moscheen von sich, die Werte, die sie vermitteln, einen Widerspruch schaffen zu unseren Werten. Wenn ich zur Moschee gehe und man mir Angst vor unähnlichen Sex macht und sagt, dass es eine Sünde ist und dass die Frauen bitte verschleiert sein sollen, dass wir auf unsere Kinder aufpassen, dann kann Integration nicht funktionieren. Das Integration bedeutet nicht, dass alle Frauen irgendwie jetzt einen Freund haben sollen, aber sie sollen die Möglichkeit, wenn sie das wollen, auch bekommen. Und das ist gegen die Grundwerte, die in allen Moscheen in Deutschland vermittelt werden, muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Integration kann unterschiedlich aber funktionieren. Das heißt, ich kenne Leute, die über den Sport den Zugang gefunden haben, also in einen Fußballverein oder in ein Fitnessstudio wirklich diese Gesellschaft kennengelernt haben. Integration ist immer emotionaler Zugänge. Das heißt, um dann Ängste abzubauen, um anzukommen, um das Gefühl, Teil von etwas zu sein, muss ich reingehen. Ich komme ja von außen. Das ist meine Vorstellung von Integration. In meinem persönlichen Fall hat es hier funktioniert. Mhm. Weil hier zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich begegne die Leute auf Augenhöhe. Betrunken, morgen vor die Zähne putzen, beim Duschen, beim Kochen, beim Unterhalten, beim traurig sein, beim Feiern. Also in unterschiedliche alltägliche Situationen, wo ich vor allem das Gefühl, gleichberechtigt zu sein mit den Leuten. Es ist kein Unterschied, ob man hier Ausländer ist oder nicht. Alle bekommen die gleichen Zimmer. Alle müssen irgendwie lernen, alle müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und diese Vielfalt an Menschen, die mir dann Deutschland beigebracht haben teilweise. Ich erinnere mich an Situationen, wo wir da draußen saßen bis 3, 4 morgens und haben über alles unterhalten. Und ich durfte die Fragen stellen auch blöde Fragen stellen. Manchmal hat man gelacht, aber man hat mir Deutschland erklärt. Und das ist für mich ein Schatz. Ohne diesen Ort hier wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Wenn Sie das noch ein bisschen ausführen, was heißt Deutschland erklären? Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man schon das Gefühl, dass Sie einen sehr starken, eine starke Vorstellung von Werten haben. Was sind deutsche Werte? Vielleicht müssen wir das jetzt nicht im Detail klären, aber woher kam dieses Selbstbewusstsein, über deutsche Werte zu sprechen, was Sie ja heute haben?
Also erstmal, weil ich ein Mensch, der sehr gerne beobachtet und schaut und Fragen stellt. Das habe ich an der Universität Tel Aviv gelernt, zu hinterfragen. Und wenn ich in eine Kultur aufwachse, und das war in meinem Fall so, wo zum Beispiel eine weibliche, eine schöne Frau, verbunden mit Schamgefühl, verbunden mit Unsicherheiten, verbunden mit sich sozusagen beugen, wenn sie mit einem Mann redet, so jetzt nicht wortwörtlich, aber halt Hierarchien, Und dann komme ich und kenne hier eine Frau, die bei mir wohnt, die ein ganz anderes Bild von Weiblichkeit, von Selbstbewusstsein, von ihren eigenen Vorstellungen, von Leben, von Partnerschaft. Und wenn sie offen mit mir darüber redet, dann entstehen bei mir erstmal ganz viele Fragen und vielleicht auch eine gewisse Missverständnisse oder Ablehnungen teilweise, weil ich das nicht, was ich kenne. Und ich glaube, durch diese Beziehung, durch diese Kennenlernen, diese Hinterfragen zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Alkohol trinken, ja, eine Kultur, die das verteufelt, und auf einmal sehe ich Leute, die das hier tun und glücklich damit sind und kein Alkoholiker geworden sind. Oder jemand, der eine Beziehung führt und unverheiratet ist. Oder jemand, der mir erklärt, wie er in Ostdeutschland groß geworden ist und was er für einen Blick auf Westdeutschland hat. Das sind alle Erfahrungen, die mich dazu gebracht hat, vielleicht neutraler auf diese Gesellschaft zu schauen und auch zu verstehen, zu verinnerlichen, was ich persönlich für Gewinn habe, wenn ich diese Art zum Leben vielleicht auch eine Chance gebe. Und ich sage hier, ich rede hier nicht von Assimilation, ich rede hier von Grundwerten. Das heißt, ich kann stundenlang mit Jugendlichen über Gleichberechtigung sprechen. Und vielleicht sagen sie am Ende, Gleichberechtigung ist großartig. Sie gehen aber in Familien rein, sie haben Situationen, sie treffen auf Frauen, die vielleicht bei denen Ängste schaffen oder teilweise Ablehnung. Das heißt, ich muss für mich verstehen, warum eine Frau wie meine Frau gerade, die mich auch teilweise tagtäglich herausfordert mit ihren sehr selbstbewussten Auftreten, mit ihren sehr klaren Vorstellungen von Partnerschaft, von ihren Karriereziele. Und um diesen Schritt zu gehen und diese Art von Partnerschaft auch als eine Art von Chance und vielleicht eine Art von etwas, was ich unbedingt ausprobieren will, habe ich hier gelernt durch die Begegnungen mit den Menschen.
Ganz schön, dass Sie das sozusagen über die Partnerschaft und die Beziehung, über Freundschaft und so weiter erzählen, wie Sie zu dem Begriff von Werten kommen.
Aber ist nur ein Kurz, das kann auch gerade auch ein Thema, wie ich meine Tochter auch erziehe. Das heißt, hätte ich diese Erfahrungen hier nicht, man greift ja auf das, was man kennt, auch wenn man viel lernt und viel schaut, ein selbstbewusstes kleines Mädchen groß zu ziehen, ihr auch zu vermitteln, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Und sie werden mir vielleicht nicht gefallen in 15 Jahren. Ja, wenn man ein 13- oder 14-jähriges Tochter hat, die einen eigenen Weg geht, wo man als Vater ganz anders sozialisiert. Das zu erlauben, das zu ermöglichen und das als Chance für ihre Entwicklung zu sehen, das lernt man nicht über Bücher. Das muss man erleben.
Wo haben Sie denn dann aber gemerkt, was die, sagen wir mal, Bruchstellen, die Wunden, auch die Ängste dieses Landes sind? Sie schildern es jetzt als einen sehr positiven Moment, der sozusagen, das, Sie haben sich integriert in das, was hier war. Sie haben das bejaht, positiv empfunden. Aber wo gab es den Moment, wo Sie auch gemerkt haben, oh, da ist, in diesem Land gibt es auch Sollbruchstellen?
Auch hier. Und zwar, ich erinnere mich an manche Situationen hier mit manchen Studenten, die gar nicht integriert waren, die gar nicht integriert sein wollten. Also ich gebe das immer, ich habe, glaube ich, das in meinem Buch geschrieben. Wir haben da hinten einmal gegrillt und wir haben einen Grill von Studentenwerk, also ein großer, und das Haus grillt dann gemeinsam. Wir kündigen das immer an, so ein paar Tage vorher, jeder kauft sein Fleisch. Und dann kommt ein deutscher Konvertiter und sagt, Moment mal, erstmal grill ich mein Hähnchen und dann dürfen alle anderen grillen, weil ich will nicht, dass mein Hähnchenfleisch, Steak mit Berührung kommt mit Schweinfleisch. Wo ich gesagt habe, okay, ich kann religiösen Gefühlen sehr gut verstehen, aber das ist hier übergrifflich, das ist hier beanspruchend, was man eigentlich, das kann nicht integrativ sein, das kann nicht der Sinn von Integration und Zusammenleben sein, dass einer kommt und vorschreibt, dass alle 11 andere oder 13 andere warten müssen, bis er fertig mit dem Grillen, und dann dürfen die anderen auch. Es gab auch ein paar Situationen mit anderen, mit Bildern. Also es gab Bilder, die wahrscheinlich 10 Jahre alt ist. Und dann kommt einer, weil die Frau nicht oder knapp bekleidet ist und riss diese Bilder raus und meinte, das hat hier nichts zu tun. Das war übrigens ein Chinese, also hat mit dem Islam nichts zu tun, aber für ihn war das Bild unmoralisch, wo es dann irgendwie zu Problemen kam. Die großen Probleme habe ich aber gesehen bei Menschen, die schon damals 2007, 2008 von sich politische Haltungen vor allem spät abends gegeben haben, die in Richtung wirklich menschenverachtend ist. Also rechtsradikaler, gegen Ausländer, wo ich auch gesagt habe,
auch hier, ja?
Auch hier, genau, wo ich gesagt habe, oh, das ist, das geht in eine falsche Richtung. Die großen Sorgen haben mir damals schon gemacht, diese nicht politisch sein zu wollen. Also eine Generation, das waren die Mehrheit der Menschen, die waren nett in Partys machen, in Kennenlernen, miteinander in Gespräch sein. Aber wenn es darum geht, wirklich die Geschichte Deutschlands anzusprechen, die jetzige Situation, ich komme von einem Land, da guckt die Mehrheit der Gesellschaft 1,5 Stunden Nachrichtensender abends, mindestens einer, ja. Und auf einmal treffe ich auf Menschen, die nicht mal wissen, wer gerade in der Koalition ist. Und das sind Studenten, das sind deutsche Studenten. Und diese nicht politisch sein, halte ich für etwas, was damals bei den Jugendlichen sehr verbreitet ist. Und wenn ich in der Analyse gehen darf, auch ein Teil von den Entwicklungen, die wir hier heute haben. Diese Spaltung der Gesellschaft in links und konservativ, in diese Friday for Future und Linke, die unbedingt moralischer sein wollen als die anderen, ist ein Ergebnis von einer Generation vorher, der nicht politisch sein wollte.
Hat sich das denn geändert? Hatten Sie das Gefühl, dass heute sozusagen dieses Land unpolitischer ist als das Land, in das Sie gekommen sind damals?
Also ich verkehre jetzt nicht in Studentenwohnheime und ich weiß nicht, wie die Studenten hier, ich beobachte das aber halt in der öffentlichen Debatte. Ich glaube schon, dass manche politischer geworden, obwohl ich ihre politisch sein in Frage stellen würde. Also wenn es um den linken Spektrum, was ja viele Jugendliche und junge Menschen, auch Studenten dazu gehören, erlebe ich nicht als eine Art von politisch sein, sondern es ist ein ganz großer Bedürfnis ist, die Eltern und Großeltern zu widersprechen und einen besseren Welt zu schaffen, in ihren Vorstellungen, aber es ist meiner Meinung nach keine bessere Welt, sondern eine Welt, der zu mehr Spaltung führen wird.
Aber nochmal gefragt, das ist nämlich interessant, Sie haben das Gefühl gehabt, hier waren die Jüngeren, als Sie herkamen in Deutschland, eigentlich unpolitischer als in Israel. Wie war das, wie war die Begegnung überhaupt mit dem Spektrum? Also das Konservativsein in Deutschland, ich kann mir vorstellen, als Sie herkamen, haben Sie sich nicht als ein Konservativer verstanden.
Nein.
Sondern wahrscheinlich eher als ein Linker.
Also mir ging es da, also ich bin in Israel links gewesen und immer noch, wenn ich auf die Politik in Israel anschaue, hier bin ich Konservativer, aber ich bin nicht als Konservativer gekommen, weil ich ja als Migrant erstmal eine Politik gesucht habe, die meine Bedürfnisse erfüllt. Das heißt, lange bleiben dürfen, schnelle Einbürgerung, weniger Probleme mit Ausländern, weniger Probleme mit Arbeit finden. Und ich erinnere mich, dass ich auch in Neukölln sozusagen die Erklärung bekommen habe, Schröder an die Macht ist für uns gut. Wenn dann die CDU an die Macht kommt, dann kann es für uns Ausländer problematischer werden.
Und das hat sich aber im Laufe jetzt ihres Deutschseins, wenn man so will, verändert, oder? Sie haben einen anderen Begriff. Sie haben gerade selber gesagt, Sie sind hier konservativer, auf jeden Fall, als das, was Sie in Israel sein würden. Woher kommt das? Wie ist das gekommen, würden Sie sagen?
Das ist meine Betrachtung auf diese Gesellschaft und ihre Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass wir eine konservative Partei haben. Wir haben rechtsradikale Parteien und Parteien in der Mitte. Aber wirkliche Konservativismus, wie ich ihn kenne, Leute, die auf Werte bestehen, die auch auf Law und Ordner, auf Herausforderungen sehr klarer Sprache finden und das auch artikulieren, die finde ich nicht. Die finde ich in manchen Persönlichkeiten in unterschiedlichen Parteien, aber eine Bewegung ist das nicht. Und ich glaube, das, was 16 Jahre CDU und 3,5 Jahre Seehofer, ist wirklich ein sehr starker Schlag für den Konservatismus geworden. Warum ich das geworden bin? Weil ich in einem Bereich arbeite, wo es sehr monotonisch geworden ist. Es gibt Rechtsradikalismus, die alles ablehnen, was ich tue, die eigentlich davor sind, dass alle Ausländer dieses Land verlassen. Und dieses Land ist sowieso schon irgendwie halb islamisiert und die müssen alle irgendwie auswandern. Und ein Teil, der dagegen kämpft, der eigentlich keinen Plan hat, wie das funktionieren soll, aber herzlich willkommen, wir sind alle für alle, die hier leben, Vielfalt zelebrieren, ohne wirklich sich mit der Herausforderung dieser Vielfalt auseinanderzusetzen und eine Antwort zu finden, wie ein Zusammenleben überhaupt funktioniert.
Die Antwort auf diese Frage hat immer natürlich auch mit der Geschichte dieses Landes zu tun, das ist gar keine Frage.
Würde das widersprechen, weil was heißt aus der Geschichte lernen? Natürlich bedeutet das toleranter werden, aber bedeutet das toleranter gegen Intoleranten zu sein? Bedeutet das, dass man Antisemitismus wieder salonfähig macht oder mindestens, was die Erfahrungen von vielen Juden, mit denen ich spreche, dass sie nicht mehr ihre Häuser mit jüdischen Symbolen verlassen können, weil wir ins Land Leute geholt haben, die teilweise, muss ich sagen, eine gewisse Sozialisation erlebt haben, die absolut antisemitisch ist. Also das höre ich jetzt nicht nur von Ihnen und ich verstehe Ihre Frage sehr, sehr gut, aber ich habe das Gefühl, dass wir die Geschichte nicht aufgearbeitet haben, sondern pauschal wie die linke Jugend einfach anders sein wollen, Deutscher 2.0 sein wollen. Besser machen es als unsere Großeltern, aber wir machen es nicht besser als unsere Großeltern.
Das ist jetzt interessant, weil normalerweise Deutschland immer gelobt wird dafür, dass er die Geschichte besonders gut aufgearbeitet hat. Ich wollte eigentlich eben fragen, wie haben Sie das erlebt, die deutsche Geschichte in Ihrer Integrationsphase? Wann war der Moment, dass Sie sich auch mit dieser Geschichte in gewisser Weise identifizieren können und es heute ja tun?
Hartes Thema.
Ja.
Ich bin in eine Familie sozialisiert, wo die Geschichte von Judentum und Israel 48 angefangen. Das heißt, wenn mein Großvater und mein Vater mir von unserem Land, von Juden geklaut wurde, erzählte, dann fängt er immer 48 an. Mein Großvater hat ja einen Unabhängigkeitskrieg gegen Israel gekämpft, auf der Seite irakischer Soldaten. Mein Vater ist traumatisiert von diesem Krieg und erst in Deutschland, erst durch die deutsche Geschichte habe ich verstanden, dass die Geschichte nicht mit meinem Vater und Großvater 48 angefangen, sondern früher, und zwar hier. Das Verhalten, das Alltag, die Anatomie von israelischer Politik kann man als arabischer Palästinenser nicht losgelöst von der deutschen Geschichte verstehen. Diese Vernichtungsängste, diese stark sein zu wollen, diese Abwehr von Gefahren, kann man nur verstehen, wenn man die deutsche Geschichte lernt, verinnerlicht und begreift. Und das habe ich heute in Deutschland nicht von den Deutschen gelernt, sondern mit Freundschaften mit jüdischen Deutschen, also Deutschen ohne jüdischer Herkunft, Hintergrund. Und das war der Zugang, erstmal meine eigene Heimat, den alten Heimat kennenzulernen, zu verstehen. Und dann zu begreifen, was bedeutet für mich als Deutscher eigentlich, was bedeutet das für meine Tochter, was bedeutet das für das Leben von uns allen hier. Weil das, was Sie vorher sagten, unterschreibe ich sofort. Natürlich bringt diese Geschichte eine historische Verantwortung. Und diese historische Verantwortung betrifft nicht nur Sie, sondern sie betrifft mich. Und ich glaube, da, wo die Aufarbeitung nicht gut funktioniert, ist auch zu vermitteln an Ahmad und Yelmaz und Asmen, die seit Generationen hier leben, dass das keine reine deutsche Angelegenheit ist, sondern wer Teil dieser Gesellschaft sein will, muss auch eine historische Verantwortung tragen. Nicht, was in der Vergangenheit passiert, sondern was gerade und in der Zukunft passieren könnte.
Wir erleben gerade eine Debatte über die Frage des Verhältnisses von Holocaust und Kolonialismus. Immer mehr Stimmen werden laut, die sagen, die den Holocaust, wenn man so will, in eine große Gewaltgeschichte einordnen wollen des Kolonialismus. Wie stehen Sie dazu?
Absolut ablehnend. die Singularität des Holocaust. Etwas, was man mir von Anfang an vermittelt hat. Und ich musste Yad Vashem, Auschwitz und Flossenbürg besuchen, um das zu verstehen. Und ich glaube, das ist genau das Thema auch mit der Neue Linke Jugend, die eigentlich sehr allgemein sein will und besser und moralischer sein will und in ihre Politik eigentlich eine gewisse Verharmlosung des Holocaust betreiben, indem sie Verbrechen, die natürlich nicht in Ordnung sind, die natürlich abzulehnen sind, wie Kolonialismus, mit eine unfassbare Menschheitsverbrechen, der einmalig ist, vergleichen. Und deshalb lehne ich das absolut ab. Und ich lehne es ab, auch immer wieder Antisemitismus mit Rassismus gleichzusetzen. Das sind sehr unterschiedliche Phänomene, die haben miteinander nichts zu tun. Und tut mir leid, dass ich als jemand, der hier viel Rassismus erlebt hat, das auch das deutsche Publikum beschreiben muss. Antisemitismus ist ein ganz anderes Phänomen als Rassismus. Wer damit einen Vergleich betreiben will, betreibt eine Politik, die letztendlich dazu führt, dass Holocaust als ein von vielen unterschiedlichen Verbrechen beschreiben und verstanden wird. Und das ist für die nächste Generation, vor allem die kein Zeitzeugen erleben werden, hochproblematisch.
Wir haben jetzt ein paar Blicke schon geworfen auf Ihr Bild von dem aktuellen Deutschland. Schauen wir mal in die Zukunft vielleicht. Sie sind jetzt deutscher Staatsbürger 2017 und werden das auch bleiben hoffentlich. In was für einem Land würden Sie sich wünschen, dass jetzt Ihre Tochter aufwächst? Was soll sich verändern in diesem Land in der Zukunft?
Eine der Sachen, die viele Flüchtlinge, Migranten mit sich bringen, ist ein gewisser Kompass. Und dieser Kompass richtet sich immer, also nicht immer, aber mindestens in den ersten Jahren, wenn nicht Jahrzehnte, Richtung Heimatland. Das heißt, wenn ich meine Tochter erziehe, wenn ich auf die Politik Deutschlands anschaue, habe ich einen Kompass, der Richtung Israel und meine Erfahrungen da zeigt und ich will es besser. Ich will, dass meine Tochter eine bessere Zukunft hat als die Menschen da oder als Ahmad Mansour, als Kind, als Jugendlicher und vielleicht als Erwachsener, wenn ich da geblieben bin. Das heißt, mir ist Sicherheit enorm wichtig. Ich will, dass meine Tochter U-Bahn und S-Bahn fährt, dass sie Partys machen kann, dass sie Freunde trifft, ohne dass sich als Vater unfassbare Ängste entwickeln, ob es in Ordnung ist, freitagsabend nach 10 Uhr U-Bahn zu fahren. Ich will ein Land, die eine Streitkultur oder sagen wir das positiver, eine Art von Debattenkultur entwickelt, dass meine Tochter das auch in der Schule lernt und gefordert wird, politisch zu sein, unterschiedliche Meinungen aushalten zu können und nicht gemobbt oder komplett ausgeschlossen, wenn sie jetzt das nicht sagt, was der Lehrer oder was in der Mehrheitsgesellschaft so jetzt akzeptiert wird und alles anders wird entweder diffamiert oder sozusagen als delegitim dargestellt wird. Das ist mir wichtig und da sehe ich auch, dass wir da unfassbaren Nachholbedarf haben. Und ich will eine Gesellschaft, wo meine Tochter nicht gefragt wird, woher sie kommt und ihre Deutschsein in Frage gestellt. Die ist hier geboren, aufgewachsen. Sie ist Teil dieser Gesellschaft. Sie spricht Deutsch als Muttersprache. Und ich wünsche mir für alle Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie in einem Land groß werden, wo man sie vielleicht widersprechen, wenn sie Werte praktizieren oder artikulieren, die mit dem Grundwerte dieser Gesellschaft nicht vereinbar sind, aber niemals aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Name, ihrer Nationalität, ihre Deutschsein in Frage stellen.
Wie wird das Verhältnis von Deutschland und dem Islam, eines der zentralen Arbeitsstätten von Ihnen, wie wird sich das im Positiven verändern können?
Es wird sich nicht im Positiven verändern. Es reicht nur nach Frankreich zu gucken. Tut mir leid, dass ich jetzt so Tacheles rede. Aber der Islam hat sich noch nie in eine andere Kultur integriert und wird es auch nicht in Europa tun. Er kommt vor allem den politischen Teil dieser Religion mit einer Anspruchsmentalität und er will eigentlich seine Werte, die er für eigentlich exklusiv hält und der einzige Richtige, also einer der Islamismus-Ideologie ist dieser Exklusivitätsanspruch, den diese Religion in sich hat. Und deshalb werde ich nicht viel Mühe und Energie betreiben, um Islam in ein deutsches Wertesystem zu integrieren, sondern ich werde versuchen, die Muslime in das deutsche Wertesystem integrieren. Sie sind Teil dieser Gesellschaft, aber der Religion, wie viele Millionen und Milliarden weltweit gerade politisieren und leben, und das kann man von Malesien bis nach Kanada schauen, diese Art von Islamverständnis wird man nicht in Europa integrieren.
Würden Sie denn sagen, eigentlich ist nur ein atheistischer Moslem integrationsfähig?
Nein, ein Moslem, der seine Religion im privaten Leben lebt, ist auch.
Aber geht das im Islam?
Natürlich. Wenn man natürlich bereit ist, seine individuelle Version dieser Religion zu betreiben, was jeder Salafist und jeder Islamist und jeder politische Islam widersprechen will. Weil sie Interesse haben an Parallelgesellschaften und eine sehr klare, fundamentalistische Art und Weise, diese Religion zu leben. Aber wenn man diese Religion im Privaten lebt, wenn man beten geht, fastet geht, aber das parallel zu den Grundwerten dieser Gesellschaft sozusagen praktiziert, dann sehe ich kein Problem. Probleme sehe ich, wenn diese Religion eine Anspruchmentalität mitbringt, was in Verein, Verband, und politischen Organisationen dieser Religion sehr, sehr ausgeprägt ist.
Deutschland wurde ja häufig als verspätete Nation beschrieben, berühmtes Wort von Helmut Plessner. Wie schauen Sie, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, auf dieses Wort, eine verspätete Nation? Ist Deutschland immer noch in mancher Hinsicht verspätet, würden Sie sagen?
Ja, ich glaube, viele Erfahrungen, die andere Nationen gemacht haben, haben die Deutsche nicht gemacht. Und das ist spürbar in der Politik im Alltag, das ist spürbar in den Erfahrungen, die auch nicht ausgesprochen, die gehen von Generation zu Generation weiter. Auch diese Demokratisierungsprozesse, die ja teilweise von außen gesteuert sind, das hat auch einen gewissen Effekt auf die Entwicklungen in diesem Land. Ich glaube aber, wir sind mittlerweile so global, wir sind Teil von Europa, wir sind Teil von Westen, und ich hoffe sehr, dass mit beiden auch eine Werte-Einigung auch im Westen gesehen wird im Vergleich zu Russland, dem Nahen Osten oder auch vielleicht China dargestellt wird. Und man kann und muss auch vielleicht auch ein bisschen weniger stolz sein und von den Nationen rund um uns auch ein bisschen offener lernen, wie sie bestimmte Prozesse machen, und nicht der Meinung ist, das, was wir machen, ist der einzige Richtige und wir machen es immer besser und wir brauchen keine Hilfe und keine Unterstützung und auch keine Zusammenarbeit mit den anderen.
Von welchen Nationen könnte Deutschland lernen, wenn ich da nachfragen darf?
USA zum Beispiel, mit einer ganz langen Tradition an demokratischen Grundprinzipien und Strukturen. Von Frankreich, die ja selber auch Revolutionen erlebt und erlebte, von England mit ihrer parlamentarischen Demokratie, mit ihren Debattenkultur zum Beispiel, die sehr, sehr ausgeprägt ist, nicht nur im Parlament, sondern auch in den Schulen, vielleicht auch was sozialistisch oder soziale Staatsstrukturen, die nicht veraltet, sondern auch mit der Zeit gehen, wenn man Schweden schaut und die Rentensystem. Und ich habe das Gefühl, manchmal unsere Politiker haben eine sehr bewahrte Strategie, die jeden Wahlkampf sie wiederholen, und die ist irgendwie erfolgreich. Wenn ein Thema brennt, dann verdrängt man sie. Merkel hat 2017 die Migrations- oder die Flüchtlingskrise komplett verdrängt. Das war kein Thema außer von der AfD, also eine Partei, die etwas Historisches geleistet hat, im Positiven wie im Negativen, wie die Regierung von Merkel, kommt nicht zur Bevölkerung und sagt, ich habe diese Entscheidung selbstbewusst getroffen, sondern verdrängt das Thema komplett. Und jetzt natürlich mit der Corona, Thema Bildung, Thema Rente. Wir wissen ja, dass wir nicht bis 63 arbeiten werden, sondern wahrscheinlich viel länger. Und dass unser Rentensystem vor einem Kollaps steht, wenn man auch die Experten glaubt. Und dass darüber nicht berichtet, darüber nicht gesprochen wird, dass darüber nicht gestritten wird, auch bei den Politikern, die Verantwortung übernehmen, halte ich für ein Armutszeugnis für diese Politik, die in den letzten Jahren leider sehr verbreiteter geworden ist.
Bleiben Sie von Ihrem Gefühl her beides oder wie würden Sie die Prozentzahl jetzt beschreiben, Deutsch und Arabisch, Israeli?
Also ich bin in Israel als palästinensischer Araber und Israeli sozialisiert. Das ist Teil von mir, das ist Teil meiner DNA, mein soziales DNA und das werde ich wahrscheinlich nie auch aufgeben wollen und es geht mir nicht darum, das aufzugeben. Wenn Sie aber die Frage anders stellen und mich jetzt gerade fragen, wo fühle ich mich wohl, wo ist meine Heimat, dann hier ist meine Heimat. Ich bin nicht sicher, ob das Berlin, aber es ist Deutschland. Vor allem, weil ich mit Heimat den Ort verbinde, wo ich mich wohlfühle, wo ich mitgestalten kann. Und die Tatsache, dass Sie von FAZ mit mir ein Interview führen, gibt mir das Gefühl, zugehört zu werden, gibt mir das Gefühl, mitgestalten zu dürfen, meine Meinung sagen zu dürfen. Und das ist etwas, was meine Entwicklung unfassbar geholfen hat und etwas, wo ich vielleicht für Ewigkeit, solange ich atme, dankbar sein werde, in einem Land zu sein, wo ich verstanden werde, in einem Land zu sein, die mir ermöglicht zu sagen, das ist meine Heimat und dass hier alles möglich ist, wenn ich das will, wenn ich Leistung bringe. Und das ist, wir haben ja viel Negatives jetzt gerade gesprochen, das ist für mich das Positivste in diesem Land. Jeder Mensch, egal wo er kommt, und lassen Sie sich von dieser Rassismusdebatte nicht irren, natürlich gibt es Baustellen, die müssen natürlich aufgearbeitet werden, aber wer Leistung in diesem Land bringt, wer selbstsicher an die Sache geht, kann in diesem Land alles schaffen.
Jetzt haben wir schon eigentlich die erste Frage der Kurzfragen, die ich jetzt am Ende noch stelle, besprochen. Und trotzdem, wenn Sie es noch mal sehr verknappen, auf eine Anekdote oder eine Erfahrung vielleicht beziehen, wann haben Sie sich wirklich einmal deutsch gefühlt? Richtig, vielleicht im Ausland oder so. Was war das für eine Situation?
Ja, seitdem ich die deutsche Pass habe und nicht viel darüber nachdenke, wenn ich jetzt irgendwelche Flüge habe, ob ich ein Visum für Indien brauche oder nicht, was ja in Israel-Fall immer wieder, oder arabische Länder, wo ich ja sehr gerne hingegangen bin, aber es Israel nicht durfte. Das ist ein, mit diesem Ausweis, mit diesem Papier habe ich das Gefühl, irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein. Auch immer, wenn ich am Flughafen ankomme und dann bei der EU-Schlange und vorher jahrelang irgendwie bei der Nicht-EU stehen durfte.
Mhm. Beim Fußball jetzt auch für Deutschland gewesen?
Absolut, obwohl ich sehr, sehr enttäuscht war.
Ja, wie viele. Haben Sie einen deutschen Lieblingsdialekt?
Bayerisch.
Bayerisch.
Ist interessant, ich finde den Berliner irgendwie unsympathisch, obwohl ich hier sozialisiert, ja, 16 Jahre. Aber vielleicht, das ist meine Liebe zu FC Bayern.
Zum FC Bayern?
Ja.
Ah ja, okay. War das schon vorher oder auch erst?
Also? 99 angefangen.
Ja?
Mit der Niederlage zu Manchester United. An dem Abend habe ich meine Liebe zu FC Bayern.
Zum FC Bayern, denke ich. Ah ja. Welches Wort in der Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
Recht und Freiheit. Vor allem Freiheit. Freiheit ist mein Konzept von Leben. Freiheit ist das, was mich am emotionalsten treffen, weil ich in Unfreiheit groß geworden bin. Ich rede nicht von Israel, sondern von meiner eigenen Familie. Diese patriarchalischen Strukturen, diese Ungleichheit, diese andere für mich Entscheidungen treffen. Deshalb ist das für mich etwas sehr Emotionales.
Mhm. Wo ist Deutschland am schönsten?
Da, wo die Berge sind, vor allem unten, Alpen. Mein Traum ist irgendwann mit 70 einen kleinen Haus zu haben, wo ich dann beim Kaffee trinken morgen die verschneiten Alpen sehen kann.
Was ist die beste deutsche Erfindung? Also Erfindung?
Papier.
Papier?
Also, ich glaube, das ist dann nicht bei Druck, genau.
Buchdruck.
Ja.
Welches deutsche Essen verachten und welches lieben Sie?
Oh, jetzt werde ich rassistisch. Ich frage mich, ob es überhaupt deutsche Essen gibt. Wenn ich mich an meine Schwiegereltern orientiere, dann kriege ich immer Salat und Spätzle.
Aha.
Und Spätzle mag ich nicht, irgendwie. Schmeckt nach nichts. Deshalb, Verachtung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe das Gefühl, es fehlt, ich sage hier euch, obwohl ich teile, wie es für euch ist, fehlt an Kreativität, was die Küche angeht.
Und wenn Sie ein Gericht jetzt mitnehmen müssten auf eine Insel, was deutsch ist, was würden Sie da nehmen?
Würden Sie Wiener Schnitzel als deutsch bezeichnen?
Na gut, dann nehmen wir Wiener Schnitzel als deutsch. Jetzt interessant, welche zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte würden Sie gerne mal miteinander, so wie wir jetzt, ins Gespräch bringen?
Ich habe darüber nachgedacht, weil wir die Fragen geschickt haben. Ich finde aktuell oder nicht aktuell, was Helmut Schmidt und Merkel, vor allem über das Thema Migration, wäre sehr, sehr interessant, obwohl Helmut Schmidt der konservativer wäre im Vergleich zu Merkel. Aber jetzt historisch fantasiere ich mal, ich würde gerne Friedrich Nietzsche mit Martin Luther zusammenbringen, über Religion zu sprechen.
Na gut, sehr schön. Und haben Sie einen Lieblingswitz über Deutschland? Die letzte Frage. Ein Lieblingswitz über Deutsche, über die Deutschen, über Deutschland?
Ich kenne den Witz, dass man zurück zu arbeiten gehen soll nach so einer Frage, weil die Deutschen keinen Humor haben und keine Witze haben. Kenne ich von South Park und alle. Aber wenn es sein muss, ist immer diese Deutsche streiten, wenn sie Socken zu Weihnachten bekommen. Und dann schmeißen sie ihre Eltern raus aus der Wohnung. Das habe ich von RTL mitbekommen damals. Und das war meine größte Angst bei der Besuch bei meinen Schwiegereltern zu Weihnachten zum ersten Mal, weil ich Angst gehabt habe, dass sie jetzt streiten.
Weil man die Socken, Schuhe
weil
aussieht?
Weil man unzufrieden mit den Geschenken
ist. Ach so, mit den Geschenken. Ja. Okay. Ja. Sehr schön, Herr Mansour. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Freut mich.
Das war der Podcast für Deutschland. Heute mit einer Folge der Feuilleton-Serie Was ist Deutsch? Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich Themenvorschläge unter podcast@faz.de. Bis zum nächsten Mal.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümener, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.